Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 2. April 2024, der Dienstag nach der Ostern. Der Osterdienstag, den gibt es glaube ich gar nicht. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der Beat Janz, Bundesrat seit 100 Tagen und hat heute eine sogenannte 100-Tage-Bilanz-Pressekonferenz gemacht. Ganz ein lustiger Brauch, der sich überall eingebürgert hat. Kommt eigentlich ursprünglich, glaube ich, sogar vom Napoleon und nachher geht es auf Amerika und so weiter. Ist ja gleich. Aber Beat Janz, was hat er zu sagen gehabt?
Ja, zuerst mal, den Brauch hat er neu interpretiert. Es hat nachher dann nämlich ein Aperitif gegeben im Bundeshaus West. Ich glaube, das habe ich einmal. Korrigiere mich, falls du es schon mal erlebt hast. Das hat es noch nie gegeben. Ich habe Beat Janz erlebt, sehr aufgeräumten Beat Janz. Er ist hier angetreten, schwungvoll, gut sitzender Anzug, ein Dimpel in der Krawatte, richtig ein bisschen amerikanisch und auch ein bisschen pathetisch. Ein Kollege von RTS hat dann gesagt, ja, das sei jetzt verrückt, oder? Nach Ostern trete er. Könnte man das Gefühl haben, es sei der Messias im Asylwesen, der hier auftrete. Und ein bisschen so ist es auch gekommen. Ich weiß nicht, ob das an seiner amerikanischen Partnerin liegt, aber wirklich ein bisschen amerikanische Zeug. Er hat nicht viel Neues gesagt. Er hat einfach betont, was er vorhat, im Asylbereich Pendenzen abbauen, Unterkunftsmöglichkeiten schaffen mit den Kantonen zusammen. Und dann die einzige Massnahme, die ein bisschen kritisch ist, ist das sogenannte 24-Stunden-Verfahren ausbauen. Das hat man mal so als Pilot eingeführt in einem Zentrum in Zürich. Und das hat dazu geführt, dass man 70% weniger Asylgesuche haben aus den Maghreb-Staaten. Und das wollen wir jetzt auf die ganze Schweiz ausdehnen. Mal das zum Asylbereich.
Gut, also wenn das 70% wäre, das wäre ja schön. Muss man also zugeben, das wäre sehr gut. Und es ist ja irgendwo schon, muss man jetzt einmal zugeben, es ist erfrischend, dass man wenigstens einmal einen Sozialdemokrat im Bundesrat erlebt, wo das Problem überhaupt anerkennt, dass wir ein richtiges Problem haben. Also bei der Simonetta Sommaruga, wo sie Justizministerin war, hat man eigentlich so etwas nie gehört oder täusche ich mich da?
Das ist so. Das ist wirklich, das ist neu und darum hat er auch bereits Gegenwind von links bekommen, von der Juso, aber auch in der Partei gibt es Leute, die sagen, ja, was macht jetzt der Janz, macht jetzt der bürgerliche Asylpolitik? Vielleicht noch beim Schutzstatus S, wo ja auch ein bisschen in die Diskussion startet langsam. Wir haben es bei Bern einfach auch schon erwähnt. Ich meine, in der Theorie ist er immer noch rückführungsorientiert, oder? Aber faktisch bleiben halt die allermeisten Leute da. Er hat jetzt angekündigt, er will darüber reden, wie man die Leute besser können in Arbeitsmärkte integrieren. Das ist natürlich völlig etwas anderes als rückführungsorientiert.
Genau, und gleichzeitig muss ich sagen, es ist meiner Meinung nach völlig dringend nötig, dass die anfangen zu arbeiten, wenn schon. Also es geht einfach nicht, das wird die Leute immer mehr aufregen. Und ich muss auch sagen, dass ich lieber Ukrainer habe als Eritreer oder Nordafrikaner. Das muss man dann auch mal betonen. Bis jetzt haben wir zum Beispiel bei den Ukrainern nicht erlebt, dass sie gegeneinander losgehen oder dass sie anfangen, den Russen zu verhauen, so wie das bei den Eritreern offensichtlich jetzt praktisch normal ist. Letztes Wochenende ist das in Ostern wieder passiert, dass Eritreer solche Anhänger von dem korrupten, grauenhaften Diktator, wo man sagt, müssen wir flüchten. Die Anhänger sind immer noch in der Schweiz und die prügeln sich mit den anderen. Also das geht einfach nicht. Und bei der Ukraine haben wir das Problem nicht. Aber, was mich stört, ich meine, das ist ein bisschen anekdotisch, aber man sieht schon wahnsinnig viele ukrainische Autos, wo also Land Rover oder BMW oder einfach unglaublich teure Autos, da stimmt etwas nicht.
Stichwort Eritreer vielleicht, er ist das dann gefragt worden vom Kollegen von CH Media. Er hat gesagt, das sei ein gravierendes Problem und er hat... Das ist dann fast schon ein bisschen, das hat ihn wieder an die SP erinnert. Er hat gesagt, ja, also er drückt die Gemeinschaft also auffordern, mit dem aufzuhören, mit dieser Gewalt. Das sei aber nur ein kleiner Teil von der eritreischen Gemeinschaft. Er hat dann aber auch gesagt, Ausschaffung und Rückführung müssen auf Traktandenlisten kommen. Das Problem sei einfach, Eritrea drückt sich konsequent weigern, da irgendwie mit der Schweiz in Kontakt zu treten.
Ja, ja gut, das würde ich natürlich auch machen als Eritreer, weil das ist ein gutes Geschäftsmodell, das sie haben. Sie exportieren jetzt alle Leute. Sie exportieren die Leute, die Anhänger sind von der Diktatur, und sie exportieren angebliche Gegner. Am Schluss sind einfach alle Eritreer da und wir finanzieren sie, und sie schicken dann das Geld zurück auf Eritrea. Das ist ein Geschäftsmodell, und man muss einfach aufhören mit dem Asylkitsch. Das ist einfach Asylkitsch. Man sieht es total gut bei den Eritreern. Und wenn man will, dass die Asylpolitik überhaupt überlebt in diesem Land, bin ich absolut überzeugt. Man muss bei diesen Missständen anfangen. Ich meine, in den 60er Jahren hat man einen italienischen Gastarbeiter, der im Migros irgendwie ein Schokostängeli geklaut hat, der ist am nächsten Tag in Chiasso an die Grenze gestellt worden. Das will ich nicht mehr, das finde ich nicht. Aber es zeigt einfach, dass ein Grund, warum wir früher eine gute Integrationspolitik gemacht haben, eben schon die war, dass man bei Leuten, die kriminell werden oder einfach Probleme schaffen, einfach sofort durchgreift. Raus! Weg, weg. Und sonst muss man halt mit Drittstaaten operieren, so wie das England jetzt probiert. Auch dort wäre ich froh, es kämen mal neue Vorschläge, auch von den bürgerlichen Parteien.
Vielleicht noch zum grössten Teil der Zuwanderung, der ist ja die Personenfreizügigkeit aus dem EU-EFTA-Raum. Dort hat er gesagt, ja, da müssen wir halt das inländische Kräftepotenzial besser nutzen. Insbesondere die Frauen sollen mehr arbeiten, hat er betont. Ich habe ihn dann gefragt, ob er das Gefühl hat, das lange, um die Volksinitiative der SVP gegen die 10 Millionen Schweiz zu bekämpfen, die, glaube ich, Anfang nächste Woche eingereicht wird. Und er hat dann ganz offen, und ich muss sagen, das habe ich noch geschätzt, er hat ganz offen und öffentlich auch zitierfähig gesagt, nein, er sei überzeugt, man müsste dann schon noch mehr haben in diesem Abstimmungskampf, um die Sorgen der Leute dort abzuholen. Und ja, da stimmen wir doch überein mit ihm, oder?
Absolut, wobei man muss also schon mal deutlich sagen, das mit dem Inländervorrang oder das mit dem Inländerpotenzial besser ausnutzen, das hören wir jetzt seit 2014, seit die Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt worden ist und die FDP und die SP in einem grusigen Kuhhandel probiert haben, einfach eine Initiative zu kassieren. Und es hat ja nicht funktioniert, offensichtlich. Sonst würde Beat Jansen nicht immer noch darüber reden, dass man das mehr machen sollte. Und das Zweite, das hat der Rainer Eichenberger, Professor in Freiburg, mal gut betont. Das geht immer davon aus, es ist eigentlich total sexistisch, es geht davon aus, dass die Frauen, die heute daheim sind und Kinder betreuen oder den Haushalt machen, dass die gar nicht arbeiten. Und wenn man die nachher irgendwie anstellen in der Privatwirtschaft, dann fehlen die gar nicht daheim. Dabei ist der Punkt dann so, dann muss man einfach andere Leute anstellen. Und wo holt man die Leute her? Man holt sie wieder vom Ausland. Es ist überhaupt keine Lösung für das Problem, das wir haben, dass die Zuwanderung einfach offensichtlich zu stark geworden ist. Gut, aber grundsätzlich jetzt noch schnell ein bisschen atmosphärisch, du hast es so ein bisschen angetönt. Der Beat Jans, würdest du sagen, der ist angekommen im Amt, was man ja von seiner Parteikollegin nicht unbedingt muss sagen.
Mal, der Beat Jans ist angekommen. Ich glaube wirklich auch, dass er in dieser Rolle angekommen ist. Es hat sich dann auch noch, über das haben wir noch ein bisschen geredet. Ich bin auch schnell an das Apéro gegangen. Man muss ja schnell, wenn man mal kann, oder? Es ist wirklich interessant. Er ist nämlich in der Fraktion, du erinnerst dich vielleicht auch, er hat seine Sachthemen gehabt, vor allem Umwelt- und Energiepolitik. Aber er ist ja nicht der grosse Büffel in der SP-Fraktion gewesen. Und jetzt muss man sagen, natürlich ist die Rolle ganz anders als Departementschef, aber ich hätte ihm das ehrlich gesagt, die Souveränität, wie er es jetzt so an den Tag legt, hätte ich ihm nicht unbedingt zutraut. Da bin ich positiv überrascht. Ich meine, es ist immer noch so, dass er muss liefern, oder? Also ich meine, es gibt noch ein anderes Thema, das wir jetzt nicht angesprochen haben, rein bei dieser Unterbringungsfrage. Da fehlen bis im Sommer 2400 Unterbringungsplätze. Und niemand will die Asylbewerber, oder? Die Pendenzen sind, der Pendenzenberg ist fünfstellig geworden. Man hat jetzt nochmal 60 Leute zu den 200, die man schon angestellt hat im Staatssekretariat für Migration, hat man noch eine Sprache, um den Pendenzenberg abzubauen. Und auf meine zweite Frage, ja, was er dann macht, dass weniger kommen. Da ist nicht wahnsinnig viel mehr gekommen, eben als das 24-Stunden-Verfahren und so. Ich glaube wirklich, also wenn er das Gefühl hat, dass es mit dem schon lange, dann wird dann irgendwann der Honeymoon, wo jetzt alle ein bisschen drin sind, und ich gebe zu, ich auch ein bisschen, einfach weil man ein bisschen aus Respekt auch Vorschusslorbeeren gibt, aber der Honeymoon, der wird irgendwann fertig sein, da bin ich überzeugt.
Ja gut, und ich muss auch betonen, oder? Man ist einfach mal froh, wenn man wieder einen erwachsenen Sozialdemokrat erlebt. Man hat sonst noch immer die Juso-Fraktion, die halt alles meiner Meinung nach ewig pubertierende Sozialisten sind, wo einfach nichts Vernünftiges kommt. Und das finde ich beim Beat Jans schon etwas anderes. Da merkt man auch, dass er in der Regierung war in Basel-Stadt, dass er einfach schon auch das Gefühl hat, ich muss Verantwortung übernehmen und es gibt Probleme, die ich muss lösen und die Probleme tue ich auch ansprechen. Das gehört man von der Juso gar nicht und die Juso tun einfach immer, alle anderen haben Probleme und nachher sollen der Papi und die Mami sollen dann das lösen. Das sind adoleszente Politiker und das ist ein bisschen das Bild von der SP, wo man ein bisschen überkommt. Und da finde ich, der Beat Jans hebt sich da sehr positiv ab. Ich muss vielleicht auch mal betonen, der Beat Jans ist ja nicht der Lieblingskandidat von der Fraktion, von der SP-Fraktion, sondern eigentlich hat die Juso-Führung natürlich die Evi Allemann wollen, eine ehemalige Jungsozialistin, damit man eben dann wirklich in dieser WG, in dieser adoleszenten WG für sich ist.
Vielleicht noch ein Punkt, den ich gehört habe, den ich mich ein bisschen vorbereitet habe. Also die anderen Bundesräte nehmen das auch so wahr, dass der Beat Jans PR-mässig sehr gewandt ist, sehr einen guten Auftritt hat. Und wie immer, sie sind ein bisschen, ja nicht gerade hässig, aber sie sind ein bisschen verstimmt, dass der Beat Jans, dass er so sau gut macht und bei den Medien ankommt und in der Öffentlichkeit ankommt. Und es macht schon das Wort die Runde, offenbar wirklich im Bundesrat. Also meine Quelle ist nicht im Bundesrat selber, aber ich habe es wirklich von zwei Orten wirklich gehört, dass man sagt, ja, das ist unser PR-Bundesrat und so. Und ich, natürlich, er macht das gut, aber der Witz ist ja, die anderen probieren ja das auch gut zu machen und tun auch wahnsinnige Ressourcen reinschmeissen in die PR-Abteilungen. Aber es ist klar, dass es nicht jedem gleich gewinnt, weil Public Relations nicht kann gerade machen, was krumm ist. Und beim Beat Jans klingt das mindestens bis jetzt, oder? Klingt das relativ gut.
Genau, aber wir erwarten schon, dass er so schnell wie möglich jetzt mal auf Dänemark reist und sich mit seinen sozialdemokratischen Kollegen ausspricht, weil Dänemark ist wirklich ein Vorbild. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach die einzige SP, die ich überhaupt kenne in ganz Europa und auch wahrscheinlich auf der ganzen Welt, wo das Immigrationsproblem sieht und auch wirklich handelt. Und ich meine, wenn man die Asylzahlen anschaut, die Dänemark hat, und ich betone es noch einmal, eine sozialdemokratische Regierung setzt das durch, das ist ein Vorbild für den Beat Jans. Und Kopenhagen ist ja eine schöne Stadt. Ich kann mich erinnern, Basler haben immer wollen Kopenhagen werden. Also sollte jetzt der Beat Jans Kopenhagen oder die Stimmung von Kopenhagen ein bisschen auf Bern bringen. Auch ist mir gleich, wenn nachher andere Bundesräte ein bisschen eifersüchtig sind. Das ist ja sowieso. Wir sind auch eitel, ich gebe alles zu. Die Journalisten sind auch eitel und Politiker sowieso. Also nicht sowieso, wir sind alle ein bisschen eitel. Von dem her, macht euch nicht so viel Sorgen. Gut, wir gehen auf ein anderes Thema, das auch lustig ist, weil es ist ein Himmelfahrtskommando. Es geht wieder mal um eine Europa-Initiative. Dominik, um was geht's?
Ja, wir haben ja den Text schon letzten Donnerstag exklusiv auf nebelspalter.ch veröffentlicht. Heute hat man ihn jetzt offiziell vorgestellt. Das ist die sogenannte Europa-Allianz, die da antritt mit einer Volksinitiative, die will, dass der, ich tue es jetzt hoffentlich richtig zusammenfassen, weil es ist nicht ganz klar geworden, weder aus dem Text noch aus der Medienkonferenz. Man will mindestens die Rahmenverträge will man unterzeichnen und dem Bundesrat Druck aufsetzen, dass er es auch ja unterzeichnet und auch ja dem Parlament und dem Volk vorlegt. Oder? Aber man will auch darüber hinausgehen. Man hat mehrfach betont, die Initiative ging weiter, sehe ich Möglichkeit offen, bis zu wir wettet gern noch mehr haben, nämlich eine Kooperation im Sicherheitsbereich, selbstverständlich im Umwelt-, im Klimabereich. Und natürlich ging es darum, dass am Schluss die Schweiz souveräner werde, indem sie eben in Europa kann mitbestimmen. Und das kann man nur, wenn man der EU beitritt. Es ist dann zwar gesagt worden, mit dem Beitritt hat das alles nichts zu tun. Natürlich hat das nichts zu tun mit dem Beitritt. Aber die Initiative, ich glaube, man darf sie ganz sachlich EU-Initiative nennen, weil der Inhalt so klar einfach darauf hinweist, man will unbedingt die rechtliche und politische Anbindung von der Schweiz an die EU und nicht an Europa, an die EU. Und man will so viel wie möglich anbinden, auch thematisch. Es ist mehrfach eben betont worden, es ging nicht nur um Marktzugang. Man will eben die Logik von rein wirtschaftlicher Partizipation, will man hinter sich lassen, wo jetzt 30 Jahre lang hat man das gemacht und das ging nicht mehr. Und die Gegner von etwas, das weiterging, haben 30 Jahre lang sie bestimmt, was in der Schweiz darf diskutiert werden und nicht. Und jetzt käme eben die Europa-Allianz jetzt und drückt das befreien und das sei ein Angebot an die schweigende Mehrheit von der Bevölkerung in diesem Land.
Gut, und die schweigende Mehrheit, wir haben ja Umfragen, die zeigen, dass die schweigende Mehrheit, wenn sie denn nicht schweigt, nichts davon wissen will, in die EU zu gehen. Es ist auch schwer zu vermitteln. Die EU macht doch jetzt nicht den Eindruck, wo die Leute das Gefühl haben, oh, da möchte ich unbedingt dabei sein, das ist dann lässig, das ist super, die Arbeitslosigkeit ist genial und Deutschland ist auch so gut unterwegs, das ist wirklich schön, wenn man in der EU dabei ist. Nein, es ist also schon, ja, was soll man sagen, weltfremd, aber was ich auch interessant finde, ist natürlich schon, man hört wieder genau raus, die alte Strategie vom EDA, und es ist eine alte Strategie von den Diplomaten im EDA, elitäre, abgehobene Menschen, die das Gefühl haben, ja, wir können eben den EU-Beitritt, müssen wir im Prinzip so ein bisschen by stealth, müssen wir den durchsetzen, oder? Dass man eben die Leute nicht merken, dass man immer mehr Verbindungen schafft mit der EU, dass am Schluss, das ist ein bisschen wie beim Gulliver, wo man dann am Schluss so eingebunden ist, dass man gar nicht mehr anders kann als beitreten, aber das wird dann gar nie passieren, und so werden wir total unsouverän sein, wir werden überhaupt nichts mehr zu sagen haben, wir werden die schlimmste Welt von der schlimmen Welten erleben. Ich würde sagen, sogar das Übersee-Departement von Frankreich ist dann besser gestellt als die Eidgenossenschaft, die seit 700 Jahren mehr oder weniger ihre Gesetze können selber machen, das wollen die nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum sie nicht auf Amerika, also wir können uns auch Amerika anschliessen, wäre vielleicht auch noch eine Idee. Genau das Gleiche ist, ja, wäre vielleicht sogar noch besser, hätten wir vielleicht nachher Donald Trump in Bern. Ich weiß nicht, ob die das, ja, vielleicht findet sie das nicht so gut. Könnte noch sein. Gut, gehen wir zu einem
anderen.
Warte
noch, ja. Einen Punkt möchte ich schon erwähnen. Oder die Europa-Allianz, die ist uns verkauft worden, eben, das sind jetzt das mobilisierte pro-europäische Lager. Und interessant ist, wer dabei ist und wer gefehlt hat. Also dabei ist die Operation Libero, oder? Das ist die linke Kampagnenorganisation, die am Abgrund steht, weil sie keinen Auftrag von Economie Suisse mehr bekommt. Dann die Grüne Partei, wo ich aus guter Quelle weiss, dass sie gar nicht so happy sind mit dieser Initiative. Dann natürlich die Europäische Bewegung Schweiz, das ist die wirklich den Beitritt wollen. Dann eine Altnationalrätin, Katrin Amacker von Ähnetem Jura. Also sie ist schon sehr lange nicht mehr im Nationalrat, ist noch eine Lobbyistin geworden. Und dann der emeritierte EU-Professor Thomas Gauthier von der Uni Bern, unverwüstlich, aber wirklich auch nicht mehr am Puls von der Zeit. Wer gefehlt hat, das sind wirklich die, wo wirklich Macht hätten, auch wenn dann die Initiative zur Abstimmung kommt. Nämlich die SP fehlt, die Grünliberalen fehlen, das ist Partei von der Chefin von der Operation Libero, das ist auch noch lustig, und Wirtschaftsverbände, also es ist niemand da, wo das wirklich toll findet, die Initiative. Wo ich das Frau Ameti von Operation Libero gefragt habe, hat sie einfach zur Antwort gegeben, ja, ich muss halt die Organisationen fragen, aber ich habe eigentlich sie gefragt, warum sie da vor den Medien behauptet, jetzt werde die pro-europäische Seite mobilisiert und nachher sitzen nur B oder C Prominenz von dieser EU-Allianz auf dem Podium.
Genau, und Sanja Ameti ist natürlich im Prinzip ein bisschen ein tragischer Fall. Sie wird ja eben, wie sie natürlich sehr europhil ist, wird sie ja jetzt selbst in der europhilen GLP praktisch geschnitten. Also ihre Karriere hat man ja eigentlich beendet in dieser Partei. Nicht so mit der feinen Art. Man hat offensichtlich aber gleich das Gefühl gehabt, das ist für unsere Reputation so ein Problem, wenn man so also Euro-Turbe hat. Und was man eben diesen Leuten eigentlich allen muss attestieren, sie sind wenigstens ehrlich. Sie sind wenigstens ehrlich.
Das stimmt.
Die Leute, die den neuen Rahmenvertrag jetzt ausgehandelt haben und das pushen. Auch ein Ignazio Cassis, der sonst immer so euroskeptisch tut. Das sind eigentlich die wahren Euro-Turbos, die aber nicht ehrlich sind, nicht dazu stehen, nicht zeigen, was das für unsere Souveränität würde bedeuten. Das sind eigentlich viel gefährlichere Kräfte als eben die Leute, die ein bisschen weltfremd sind, aber immerhin ihren Idealismus noch weiterleben, bis sie dann, ich weiss auch nicht, bis die EU gar nicht mehr gibt. Könnte ja noch sein. Aber gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Auch einer von den, ja, was soll ich da sagen? Einer von den weltfremdesten Unternehmer, die wir haben in der Schweiz, das ist der Simon Michel, neuer Nationalrat aus Solothurn und ein Euro-Turbo. Er ist fast eine Karikatur von einem Euro-Turbo. Was hat er? Er hat eine ganz andere Idee gehabt, die auch wieder eine Karikatur ist von einem Vorschlag. Um was geht's?
Ja, er fordert eine befristete Sondersteuer für die Unternehmen, also für die juristischen Personen, nicht für die natürlichen Personen. Um die Aufrüstung von der Armee zu finanzieren. Es sollen so 13 Milliarden Franken zusammenkommen, die man dann könnte brauchen. Das Geld soll während 10 Jahren, von 2026 bis 2035, so gezahlt werden, indem eben die Gewinnsteuer für Unternehmen auf Bundesebene von 8,5 auf 9,5% erhöht werden soll. Und mit diesen 13 bis 14 Milliarden könnte man dann eben die Schweizer Armee wieder so ausrüsten, dass man einigermaßen wieder eine Armee hat, die funktioniert. Er will absichern, dass das nicht sich dann verstetigt. Will er das Ende von dieser Wehrsteuer ebenfalls in der Verfassung festschreiben, damit sie sicher dann auch beendet wird. Er ist sich also bewusst, dass Steuern eben meistens eingeführt werden, provisorisch und dann bis in die Ewigkeit Amen bleiben. Und gleichzeitig will er damit auch dafür sorgen, dass natürlich das Geld überhaupt kann beschafft werden kann, weil es ist eines der grössten Rätsel, wie man das könnte zusammenkratzen könnte, was die Armee braucht, um wieder eine Armee zu sein.
Genau, wobei eben, das Rätsel ist es eigentlich nicht. Das Rätsel wäre ganz einfach zu lösen. Wir haben es schon ein paar Mal diskutiert. Heute hat es Christoph Isering, einer der besten Redaktoren in der Zürcher Zeitung, auch wieder mal eine schön aufgelistet, wo man überall könnte, ohne weiteres sparen, wo ganz einfach wäre, wo man eben nachher nicht muss die Steuern erhöhen muss. Und das ist das Elend, das wir jetzt können wieder beobachten in Bern. Ich meine, bürgerliche Zuhörer, tönt gut zuhören, was hier läuft. Zuerst kommt Mitte, eine angeblich bürgerliche Partei, und sagt, ja, wir können gar nicht mehr anders das finanzieren als mit einer neuen Wehrsteuer. Sagen noch, es sei eine neue Wehrsteuer. Dabei ist eben, wie du gesagt hast, die direkte Bundessteuer ist eigentlich die Wehrsteuer, die seit dem Ersten Weltkrieg einfach immer wieder verlängert worden ist. Ein Dauerprovisorium. Und dann kommt der Simon Michel, angeblich ein freisinniger Nationalrat aus einem angeblichen Kanton, ein Solothurn, ein angeblicher Unternehmer, der Euromichel, der kommt mit dem absurden, naiven, taktisch dummen Vorschlag, der überhaupt nichts mit bürgerlich zu tun hat. Richtig hat aber die FDP da auch eigentlich reagiert und hat ihn völlig im Regen stehen lassen. Es gibt keinen einzigen Freisinnigen, der noch weiss, wie man FDP buchstabiert, der das jetzt bis jetzt unterstützt hat. Eine birrenweiche Idee. Wenn schon, fangen mal das erste Mal anfangen. Sparen, Gott verdeckel, bevor ihr das macht, was die Linken schon lange wollen. Steuern erhöhen. Also es ist schon, also einmal hat man schon das Gefühl, die bürgerlichen Parteien haben jedes taktische Handwerk völlig verloren.
Also das hat Thierry Burkhard ja gesagt, er will zuerst müssen wir sparen. Das finde ich eigentlich auch. Aber es kann ja schon sein, dass es am Schluss einfach, und zwar weil wir einfach unglaublich viele Probleme haben mit Geld, das gebunden ist, Ausgaben, die gebunden sind, dass man vielleicht am Schluss aber gar nicht anders könnte. Aber dann muss man eben taktisch vorgehen. Man könnte ja sagen, wir sind zwar bereit für so eine zusätzliche befristete Steuer, aber für jeden Franken, der dort reinkommt, muss man 1 Franken sparen. Also wenn schon, muss man ein Päckchen machen mit beiden Vorschlägen.
Genau, gerade 2 Franken sparen, wenn schon. Nein, also diesmal, zuerst wird jetzt einfach einmal der Sparsound angestimmt. Und da müssen alle 3 bürgerlichen Parteien die ganze Zeit machen. Und das ist so eine gute Situation, weil wir haben noch die 13. Rente wie ein Osterei geschenkt bekommen, die uns noch mehr unter Druck setzt. Jetzt ist doch die Situation gut, wo man einmal über die gebundenen Ausgaben muss reden und wie man das kann rückgängig machen. Weil der Witz ist ja der, dass eigentlich bei allen sogenannten ungebundenen Ausgaben immer die Bürgerlichen sich abschlachten lassen müssen, weil es sind sehr viele natürlich Bereiche, die eben ungebunden sind, wo den Bürgerlichen näher stehen, sei das die Armee, sei das die Landwirtschaft, während die Linken mit ihrem Sozialstaat, der völlig überdimensioniert ist, sich immer ins Fäustchen lachen können. Das muss man doch ändern. Und das könnte man doch jetzt ändern mit dem Druck. Das ist doch viel ein wichtigeres Ziel, als gerade neue Steuern zu verlangen. Gut, das ist der Euromichel, der das Gefühl hatte, er habe hier einen sehr taktisch raffinierten Vorschlag gemacht. Dummer Vorschlag aus Solothurn, wird auch nichts auslösen. Haben wir noch ein anderes wichtiges Thema? Nein, das war Bern einfach gewesen, an dem 2. April 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt euren Freunden von uns erzählen, tönt uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Und wir hören uns wieder morgen um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.